herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, den Kindern viel Spaß. Ich habe als erstes eine Frage an die Eltern, beziehungsweise erstmal, wer ist von euch alles Eltern? Einmal Hand hoch. Egal wie alt die Kinder sind. Lasst die Hand ruhig oben. Mal gucken. Ne? Und von denen, die Hand jetzt oben haben, wer hat schon mal Folgendes gehört?
Ich will aber nicht. Ich habe keinen Bock. Lass mich in Ruhe.
Wer hat das schon mal gehört? Dürft euch auch melden, wenn eure Kinder jetzt hier sind. Ja, sehr ehrlich. Also ich glaube, alle Hände waren oben von den Eltern. Sehr gut. Okay, dann könnt ihr wahrscheinlich euch gut in die Lage versetzen von meinen Eltern, wenn ich euch einen kleinen Schwank aus meiner Kindheit erzähle. Und zwar, mein Papa, der macht schon seit langem Brennholz. Und er macht Brennholz für uns selber, weil wir alles, unser Haus heizen damit und auch zum Verkauf, so ein bisschen nebenbei. Und es gab eine Regel bei uns. Wenn das Brennholz für uns gemacht wird, ist die ganze Familie dabei. Dann gehen wir alle in den Wald und dann wird Holz gemacht. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie der kleine Jonathan und seine zwei kleinen Geschwister noch dazu, alle da in einer Reihe stehen und wie im Chor. Oh nö, nicht schon wieder. Immer müssen wir nur arbeiten. Sehr zum Leiden meiner Eltern. Tut mir im Nachhinein sehr leid, aber so waren wir damals. Weiß nicht, hört ihr vielleicht eure eigenen Kinder da drin auch? Die Kinder wollen wir jetzt nicht anschauen, ne? Ich kenne noch jemand anders, der so reagiert hat, der so eine Ich-hab-keinen-Bock-Einstellung hatte. Und das ist Jona. Nicht der Jona, sondern der Jona aus der Bibel, von dem wir im Alten Testament lesen. Und diesen Jona, den schauen wir uns heute ein Stück weit an, ein kleines Stück weit. Aber bevor wir in den Bibeltext einsteigen, will ich euch ein paar Infos geben zu diesem Jona. Damit wir ungefähr wissen, was bei dem so passiert ist, in welcher Situation der steht. Jona war ein Prophet im Alten Testament, steht dem sein Buch, das Buch, was die Geschichte über ihn erzählt. Und er taucht ansonsten nur noch in einer Stelle im Alten Testament auf. Und zwar im zweiten Buch Könige, da steht er, Jerobeam der Zweite, der war damals König, stellte wieder das Gebiet her von Israel, von Hamat bis ans Salzmeer, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona. Da taucht er auf, Jona, der Sohn Amittais, dem Propheten, der aus Gathhepha war. Da bekommen wir ein paar Infos über Jona raus, die außerhalb dem Buch Jona stehen. Und zwar erstens mal seine Herkunft, der kommt aus Gathhepha, wird nachher noch einmal kurz wichtig, und er ist der Sohn Amittais, des zeigt uns einfach, dass es tatsächlich der gleiche Jona ist, den wir auch im Jona-Buch lesen. Er war Prophet unter dem König Jerobeam II. Der hat im Nordreich von Israel geherrscht. Damals war das Reich schon geteilt. Und genau, Jerobeam war im Norden König zu der Zeit und Jona war auch Prophet im Norden. Dieses Schaubild habt ihr schon mal gesehen? Ihr erinnert euch alle? Ja. Das habe ich in meiner letzten Predigt schon benutzt, finde ich ganz gut, um nochmal zu schauen, wo wir genau stehen. Damals ging es um Hiskia, der war hier König im Süden, zu der Zeit, wo im Norden schon die Assyrer die Israeliten überfallen hatten, erobert hatten, das Nordreich, und die Israeliten weggeführt haben. Und Jona ist ungefähr 50 bis 70 Jahre bevor das passiert, ist er Prophet unter Jerobeam. Genau, ungefähr 50 bis 70 Jahre vorher. Und ihr erinnert euch natürlich auch, die gelben Könige, das waren Könige, die auf Gott gehört haben. Und die schwarzen, das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, sondern das sind die, die nicht das getan haben, was Gott wollte, sondern genau das Gegenteil, Götzendienst angefangen haben und so weiter. Im Nordreich seht ihr alle schwarz. Da gab es keinen einzigen Guten. Und genau in der Situation steckt Jona drin, unter einem König, wo es aber eigentlich gar nicht so schlecht lief. Im Nordreich, das Nordreich war gerade so groß wie noch nie, beziehungsweise nur unter David war es schon so groß. Und Jerobeam war eigentlich der einflussreichste König, ist auch der, der am längsten regiert hat, deswegen ist er so groß. Danach kam nicht mehr viel. Und es gibt jetzt ein paar verschiedene Meinungen, wann das Ganze gespielt hat. Zu den Daten, denen ich traue, sage ich, dass das, was hier in 2. Könige steht, vor dem Buch Jona passiert ist. Das heißt, er war auch schon beim Volk und beim König bekannt als Prophet. Davon können wir schon ausgehen. Und zu dieser Prophetie, die er hier dem Jerobeam sagen darf, ist noch ganz interessant. Es gibt noch einen anderen Prophet, den Amos, der hat zur gleichen Zeit auch was prophezeit, aber das war genau das Gegenteil. Das ist sehr spannend für später. Jona durfte was kurzfristig Positives sagen und dass das Reich sich ausgedehnt hat, während ein anderer Prophet langfristig gesagt hat, genau das Gegenteil, dass das Reich bedrängt wird. Versucht euch diese Infos ein bisschen zu merken. Ich spreche sie ja nochmal an, wenn sie wichtig werden. Jetzt können wir in den Predigttext einsteigen und ich bitte euch dazu aufzustehen als Zeichen der Ehrfurcht vor Gottes Wort. Und ich lese den vor. Wer mitlesen kann, eine Bibel dabei hat, sehr, sehr gerne. Jona 1 in die ersten 4 Verse. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld, trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und Gott, ich bitte dich, dass du, wenn wir diesen Text jetzt durchgehen, dass du sprichst, dass du das segnest, was ich sage, sonst hat es keinen Sinn. Und bitte dich, dass es ja in den Herzen derer, die es hören, so ankommt, wie du es dir wünschst. Amen. Wir beginnen, wie immer natürlich, ganz vorne. Ich lese nochmal den ersten Vers. Die einzelnen Verse könnt ihr jetzt auch vorne mitlesen. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Also, Jona wird von Gott losgeschickt. Es gibt hier gar keine große Vorgeschichte, das passiert einfach. Nur, dass wir aus dem 2. Buch Könige wissen, dass Jona schon als Prophet bekannt ist. Und wir wissen noch eine Sache, die Gott selber hier sagt, die vorher passiert ist. Die Bosheit von Ninive ist vor ihn gekommen. Das ist die einzige Voraussetzung, die wir jetzt kennen, warum Jona überhaupt losgeschickt wird. Aber erstmal, was spricht Gott zu Jona? Was ist genau der Auftrag? Der Auftrag ist, mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige gegen sie. Ninive war damals die Hauptstadt vom Assyrischen Reich, also von dem großen Weltreich und gleichzeitig auch Hauptsitz des Königs, der da gelebt hat. Die Stadt war ungefähr so groß, dass man 3 Tagesreisen durchbraucht. Das erfahren wir später im Buch Jona. Weiß nicht, vielleicht von der Fläche wie Berlin, weiß nicht, wie lange man da so zu Fuß durchbraucht. Es haben 120.000 Menschen in dieser Stadt gelebt, 3-mal so viel wie in Bruchsal ungefähr. Also schon eine ordentliche Stadt, vor allem für die damaligen Verhältnisse unfassbar groß. Und Gott sagt, mach dich auf und geh. Eine Frage, wie stellt ihr euch vor, dass Gott spricht? Wenn du betest, weiß nicht, wie stellst du dir eine Antwort vor? Ich glaube, wir beten relativ häufig so, lieber Gott, bitte mach. Oder vielleicht noch ein bisschen christlicher sogar, Herr, bitte schenk das. Bitte mach, bitte schenke, bitte lass es passieren. Am besten das, was uns gut tut und was ich mir gerade wünsche. Und dann lass mich gut schlafen. Und morgen am besten mit dem Geschenk aufwachen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt rumfragen würde, würde wahrscheinlich kaum einer sagen, dass er mit dieser Intention betet. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das wünscht man sich schon. Versetzt euch nochmal in die Lage von eurem letzten Gebet, vielleicht abends im Bett, wo du vielleicht genauso angefangen hast. Herr, bitte mach. Und jetzt stell dir mal vor, Gott antwortet in dem Moment tatsächlich und sagt, geh nach Karlsruhe und predige den Leuten ihren Untergang. Ich weiß nicht. Also ich würde vielleicht ganz schnell Amen sagen und das Gespräch beenden. Vielleicht würde ich noch sowas sagen wie, Gott, also da brauche ich jetzt nochmal eine Bestätigung, ob das jetzt wirklich von dir kam, aber lass dir mit der Bestätigung auch ruhig ein bisschen Zeit, ob du dir da sicher bist. Gute Nacht. Vielleicht noch danke für das warme Bett. Das klingt ein bisschen schöner abgerundet. Aber Lust, dann loszugehen und was Unbequemes zu machen, das haben wir nicht, oder? Jonas Reaktion, die kommt später. Schauen wir uns erstmal noch kurz den Menschen aus Ninive an. Da steht über die, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Was ist diese Bosheit von Ninive, die da vor Gott gekommen ist? Da gibt es viele Ideen. Ich finde zwei sehr einleuchtend und ich glaube, das sind vielleicht auch die Hauptpunkte. Und ich denke auch beides sehr, sehr wichtige Punkte, die da vor Gott gekommen sind. Zuerst mal waren die Assyrer ein ziemlich grausames Volk. Die haben alles erobert, was rund um sie rum war. Waren auch technologisch mit ihren Kriegsmaschinen ganz on top. Keiner war so weit wie die. Haben alles geplündert, hunderttausende Sklaven genommen. Und auch ihre Gegner, ihre Feinde ab und zu geköpft und auch mal lebendig gehäutet. Also ein extrem grausames Volk. Und eine andere Sache, die vielleicht noch viel schlimmer ist. Die Assyrer, die hatten Götter ohne Ende. Jeder hatte manchmal auch seinen eigenen, die hatten für alles mögliche Götter. Ein Beispiel, das Hauptbeispiel ist die Kriegsgöttin Ishtar. Krieg war natürlich bei den Assyrern extrem wichtig und dieser Kriegsgöttin haben sie geopfert. Es gab abscheuliche Kulte und wir wissen, wenn wir in die Bibel schauen, vor allem im Alten Testament, Völker, die andere Götter hatten als Gott allein, die kommen ziemlich schlecht weg und die fanden Gott immer abscheulich und genauso auch hier. Und ich denke, das sind die Hauptgründe, warum die Bosheit dieser Menschen vor Gott gekommen ist. Und er kann Gott nicht wegschauen. Aber ich meine, wir kennen das zum Beispiel von Sodom und Gomorra. Da lesen wir, da war die Bosheit auch ziemlich groß. Feuer vom Himmel, untergegangen. Die haben das ja auch verdient. Also die haben ja, sind ja selbst schuld. Die machen das, was Gott nicht gefällt. Und dann haben sie den Untergang ja auch verdient. Könnte man ganz schnell sagen, ne? Bei so Aussagen müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ich will da einen kleinen Gedankenanstoß, einen kleinen Ausflug machen. Wir sind da sehr schnell auf der Seite von Jona. Und ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, der Jona, der hat genauso gedacht. Der hat gedacht, die können untergehen. Der hat sogar gehofft. Ja. Der hat gehofft, Ninive geht unter. Das war die größte Bedrohung von Israel und der wollte einfach, dass es untergeht. Und ich glaube aber, dass das gar nicht nur bei Jona passiert, zu sagen, die sind so schlimm, die müssen weg. Sondern dass es sogar, ich lehne mich weit aus dem Fenster, in der Gemeinde Gottes ab und zu passiert. Dass man da sitzt und sieht, naja, also diejenigen, da ist echt alles verloren. Bevor wir uns in den Kinosesseln zurücklehnen und da so reagieren, möchte ich euch ein kleines Beispiel erzählen, was das ein bisschen erklären soll, wie das mit der Sünde funktioniert eigentlich, wie das mit der Sünde ist. Dieses Beispiel, muss ich zugeben, habe ich geklaut von Olaf Latzel, den habe ich ganz gern, bei dem habe ich das gehört. Dieses Beispiel ist folgendermaßen, es gibt eine Schlange in Australien, die heißt australischer Inland Taipan, muss man sich nicht merken, aber diese Schlange, man hat herausgefunden, die hat ungefähr 0,1 Gramm Gift in ihren Zähnen. Eigentlich fast nichts. Ist ja nicht mal, also nicht mal ein Tropfen, der auf meinen Finger passt, noch viel weniger. Und genau so habe ich das Gefühl, denken Menschen manchmal über die Sünde. Also ich habe schon sehr oft Leute gehört, die gesagt haben, ja, also du glaubst doch nicht, dass ich in die Hölle komme. Ich bin ja ein grundsätzlich guter Mensch. Also, ja, die ein, zwei kleinen Sachen, aber das kann Gott mir ja nicht übel nehmen. Aber mit der Sünde ist es genauso wie mit diesem Inland-Taipan. Wenn der Inland-Taipan einen Menschen beißt, beziehungsweise sein Gift aus seinen Zähnen lässt, kann er damit ungefähr 300 Menschen töten. Mit diesen 0,1 Gramm. Das heißt, in dem Moment ist es völlig egal, ob du einen kompletten Becher davon leer trinkst oder ob du ein Tausendstel Gramm davon abbekommst. Das Ergebnis ist das gleiche. Du bist tot. So einfach ist das. Und tatsächlich ist es auch so mit der Sünde. Man könnte jetzt sagen, Ninive hat den ganzen Becher ausgeleert. Okay. Aber wer ein Tausendstel davon getan hat, und bei der Sünde ist es noch schlimmer als bei diesem Gift, da ist das Ergebnis gleich. Ohne Gegenmittel, tot. Und das auch noch zu Recht. Das heißt, erstmal kann sich gar keiner aus diesem Ausspruch von Gott, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen, überhaupt nicht rausnehmen. Und Da muss erst so ein Jona kommen, der einem das predigt. Jona hat zu Sündern gepredigt. Und ich denke, jeder, der sagt, ich bin Nachfolger von Jesus, der kann das auch sagen. Vielleicht war es nicht ein Mensch, vielleicht habt ihr es irgendwie anders erfahren, gemerkt, dass gegen diese Sünde nur eine Sache hilft, nämlich Jesus. So ein Jona muss passieren, es muss gepredigt werden, dass diese Sünde vor der Gerechtigkeit Gottes erstmal gar keinen Bestand hat. Ihr merkt an dieser Stelle, die Geschichte von Ninive hat vielleicht auch mit der Geschichte der ganzen Menschheit viel zu tun, bis zu uns heute, vielleicht auch mit uns selber. Und wir sind erst an Kapitel 1, Vers 2. Macht euch auf was gefasst. Wir haben diesen kleinen Ausflug gemacht. Ich habe versucht, euch zu erklären, wie das mit der Sünde funktioniert und dass da alle Menschen erstmal drinstecken. Aber wir kommen zurück zu Jona und schauen uns nochmal an, wo der gerade vorsteht. Vor welchen Fakten steht Jona? Er wird von Gott geschickt. Er soll zu seinen Feinden gehen, die, wie eben gesagt, ihre Feinde auch mal lebendig häuten, und soll ihnen Gottes Botschaft bringen, die nicht gerade schön klingt. Und das auch noch in der Hauptstadt, direkt vor der Nase des Königs. Jetzt hat Jona zwei Möglichkeiten. Erstens, die Leute in Ninive wollen das nicht hören. Dann ist er wahrscheinlich mindestens Gefangener oder tot und das vielleicht auf keine schöne Weise. Keine gute Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist für Jona aber noch viel, viel schlimmer. Sehr interessant. Wenn die Menschen aus Ninive tatsächlich auf Gott hören würden und umkehren würden zu Gott, dann weiß Jona, und da nehme ich jetzt auch wieder ein bisschen was vorweg von Kapitel 4, aber das ist an der Stelle, finde ich, sehr wichtig. Da weiß Jona, wenn diese Menschen umkehren, dann wird Gott die verschonen. Und dann haben meine Feinde, ja, sind meine Feinde, die größten Feinde Israels, gerade mal wieder davon gekommen. Und diese beiden Möglichkeiten haben Jona überhaupt nicht gefallen. Natürlich, dass er gefangen oder vielleicht getötet wird, ist klar. Die andere noch viel schlimmer, seine Feinde könnten verschont werden. Das war eine ziemlich unbequeme Situation, in die Jona da geschickt wird. Aber was würden wir ihm jetzt raten? Was für eine Möglichkeit hat er jetzt, wenn er die zwei Möglichkeiten hat? Was würdet ihr dem raten zu tun? Für ihn war eigentlich sehr klar, was zu tun ist. Ganz einfach. Das steht in Vers 3. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld, trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Also für Jona die Möglichkeit Nummer 1. Ganz klar, gibt gar keine andere. Weglaufen. Was das örtlich bedeutet, versuche ich euch mal mit Google Maps zu erklären. Haifa, heute Haifa, war damals Jaffo. Gad Hefer, sein Heimatort, vielleicht ungefähr hier oben irgendwo, genau, ist hier runtergegangen nach Jaffo. Er sollte nach Ninive, heute ist es Mosul. Ganz schöne Strecke, knapp 1000 Kilometer, war schon ein Stückchen zu gehen. Was Jona sich aber denkt, ist, ich laufe jetzt nach Tarsis, beziehungsweise ich fahre. Hier ist Jaffo, er hätte hier hochgehen sollen, aber er macht sich auf den Weg nach Spanien. Das war so der weiteste Weg, den man mit dem Schiff überhaupt damals fahren konnte. Das war sein Ziel. Für uns vielleicht Neuseeland, anderes Ende der Welt. Für ihn damals das weiteste entfernt, Spanien. Und wir sehen, das ist ja knapp 1000 Stunden Fußweg zu 227. Ungefähr die fünffache Entfernung. Das wollte Jona auf sich nehmen, um vor Gott wegzulaufen. Ja, das nehmen manche nicht mal für ihren Urlaub heute auf sich. Und Jona nimmt das auf sich, um vor Gott wegzulaufen. An der Stelle finde ich sehr spannend, der Jona diskutiert auch gar nicht. Da ist gar nicht viel Gespräch oder so, da steht einfach, Jona macht sich auf und flieht. Das kennen wir anders zum Beispiel von Abraham bei Sodom und Gomorra. Gott sagt, er will diese Städte zerstören und Abraham fängt an zu feilschen. Na, wenn wir 20 gute Leute finden, na, 10, 5. Am Ende verliert Abraham diese Diskussion, aber er spricht mit Gott, da findet Kommunikation statt. Ja? Oder noch ein besseres Beispiel, was vielleicht auch besser hierzu passt, ist, als Mose seine Berufung bekommt. Auch der sollte zu einem Volk gehen, wo er als Mörder bekannt war und musste auch Angst haben, da getötet zu werden. Sollte nach Ägypten gehen und Gott hat gesagt, hol mein Volk daraus. Und Mose fängt dann auch an, ja, ich kann ja nicht gut reden, und fängt an, Ausreden zu finden, na, die werden nicht auf mich hören. Da findet auch Kommunikation statt. Auch Mose verliert dann nachher diese Diskussion. Aber da findet Kommunikation statt. Und bei Jona, der läuft einfach weg. Also vielleicht wusste er genau, Diskussion bringt bei Gott irgendwie nichts. Ich verliere das sowieso. Und hat gedacht, naja, meine Chance ist ja vielleicht, wenn ich 5000 Kilometer entfernt bin, dann sucht er sich in Israel jemand Neues. Dann habe ich vielleicht wenigstens so ein bisschen gewonnen. Weiß nicht, kennst du die Situation? Du denkst, ah, dem und dem, der müsste so dringend vom Evangelium hören. Das wäre so wichtig. Ich müsste diesem Menschen und diesem Menschen was erzählen. Und ich wüsste sogar schon wie. Aber nee, nachher hält er mich noch für dumm. Und wenn Gott will, dass der sich bekehrt, ja, dann wird Gott auch andere Wege finden. Also wird Gott wohl schaffen, da jemand anders für zu finden. Und dann ist das Thema erledigt. Ja. So leicht flieht man vor so einer Aufgabe. Also ich kenne das auch, nicht, dass jetzt rüberkommt, dass ich irgendwie perfekt immer Gottes Aufgabe höre und die dann super umsetze. Ich kenne das super, aber ich finde es trotzdem irgendwie schade. Und bei Jona ist es krass, dass er sich die Flucht sogar eine ganze Menge kosten lässt. Also nicht nur, dass es der fünffache Weg wäre, sondern auch rein finanziell schon. Eine Schifffahrt von Haifa nach unten nach Spanien wird heute schon eine ganze Menge kosten. Das hat den bestimmt ein paar Hunderter gekostet und finanziell viel höherer Aufwand, als nach Ninive zu gehen. Allein das schon. Plus dieser weite Weg. Also Jona nimmt eine ganze Menge auf sich. Und ich finde es unglaublich, was Menschen manchmal sich einfallen lassen, um Gottes Reden so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Also Jona hat einen Auftrag und hat keinen Bock. Und da hilft für ihn nur noch weg vom Angesicht des Herrn. Finde ich ein ziemlich krasser Ausdruck. Also Jona will nicht weg von dem Auftrag und Jona will auch nicht weg von den Assyrern, was ich ja noch verstehen könnte. Aber Jona will weg vom Angesicht des Herrn. Das ist direkt richtig persönlich. Versteht ihr? Der hat gar keine Lust mehr auf Gott. Der sagt nicht, ah Gott, bitte eine andere Aufgabe oder wie Mose, ich kann nicht. Der hat einfach keinen Bock auf Gott. Und da wird das Problem, fängt es dann langsam an. Bei der Diskussion zwischen Abraham und Gott oder Mose und Gott, da ist die Beziehung nachher nicht beschädigt worden. Im Gegenteil. Aber dass Jona einfach macht, was er will und keinen Bock hat, da fängt es an der Beziehung zu rütteln. Dass er von Gott persönlich weg will. Und diese kein Bock, also mache ich es auch nicht, Einstellung, ich glaube, die gibt es heute sogar noch viel mehr als jemals zuvor. Vor allem in unserer deutschen Kultur lautet, glaube ich, so ein bisschen der Grundsatz, wenn es sich für dich nicht gut anfühlt, dann mach es auch nicht. Ganz einfach, dein Wohlbefinden ist doch das Wichtigste. Mach den Job, den dir am meisten Spaß macht. Halte Abstand von allen Menschen, die dich kritisieren, die dir was sagen. Da halt, geh ganz weit weg. Mal ein kurzer Einblick, was man auf Instagram so alles findet, wenn man bei Influencern so Stories durchseppt. Mal ein paar Beispiele. Wenn es sich gut anfühlt, frag nicht, ob du es tun solltest. Mach's einfach. Hört sich gut an, oder? Wenn es sich gut anfühlt, einfach machen. Oder ein anderes Beispiel. Du allein bist für dein Glück verantwortlich. Und wenn da jemand anders reinspricht, dann lass das außen vor. Gott erst recht, füge ich mal hinzu. Es gibt nur einen Weg, der für dich richtig ist. Deinen eigenen. Geh deinen Weg, dann ist alles super. Lebe dein Leben, wie du es gerne leben möchtest, denn dein Leben lebst nur du. Ganz allein. Alles andere hat erstmal zu warten, und wenn es sich für dich gut anfühlt, dann mach es. Das klingt eigentlich ganz toll, oder? Also, ja, das könnte man so machen. Wenn es sich für mich gut anfühlt, mache ich das. Und du kannst halt alles machen, was du willst. Hauptsache, es macht Spaß. Gott klingt dafür die meisten ziemlich langweilig und deswegen lässt man das dann lieber. Ich meine, du kannst ja heute sogar Mann, Frau, alles dazwischen, rechts und links werden. Vielleicht nächstes Jahr auch ein Hund oder so. Ich weiß nicht. Alles. Hauptsache, es fühlt sich wohl. Und wenn die Gemeinde dir nicht passt, in Bruchsal gibt es ja auch noch 6, 7 andere, wo es sich vielleicht nicht so ganz gemütlich sitzt, aber wo sich man sich sonst ganz gut fühlt, dann geh doch einfach dahin. Auswahl hast du ja genug, geh einfach deinen Weg. Das ist doch ein Grundsatz, oder? Also für mich kein Wunder, wenn damals Jona schon einfach gemacht hat, was er wollte, unter den Bedingungen, dass wir heute das manchmal noch viel intensiver tun. Es klingt toll, einfach das zu machen, was sich gut anfühlt. Aber ehrlich gesagt, das ist Mist in der Beziehung mit Gott. Das ist Mist im Leben mit Gott. Und das ist nicht Mist, weil das irgendwie Gott eins auswischt. Ich weiß nicht, Jona hat vielleicht gedacht, jetzt wische ich Gott eins richtig eins aus, jetzt bin ich weg und dann wird mein Leben leichter und dann kann Gott gucken, wo er hinkommt. Aber der Versuch, der geht nach hinten los. Weil das ist Mist für ihn selber als allererstes. Und das sehen wir eigentlich schon von der Menschheitsgeschichte an, vom Anfang an. Adam und Eva haben schon damit angefangen, ihren eigenen Weg zu gehen, der ihnen spontan irgendwie mehr gefallen hat. Da steht in 1. Mose 3, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend. Sie sind durch den Garten gegangen und haben gedacht, oh, ja, die sieht gut aus. Also ein bisschen mehr Geschichte noch drumherum. Ihr wisst, was mit der Schlange passiert ist. Aber in dem Moment haben die einfach gesehen, die Frucht sieht gut aus und das gefällt uns gerade. Das machen wir. War einfach spontan der schönere Weg. Und dann gehe ich doch lieber den, als auf andere zu hören, die mir was verbieten. Aber wer hat am Ende am meisten drunter gelitten? Sie selber. Weil sie nicht mehr in Gottes Anwesenheit sein konnten und die Folgen tragen mussten. Und hier bei Jona wird es echt cool, sogar nicht nur durch die Geschichte klar, die wir nachher in den anderen Kapiteln von Jona noch lesen, sondern auch sprachlich ziemlich gut dargestellt. Im Buch Jona wird einiges sprachlich cool dargestellt. Könnte man mal ein eigenes Seminar drüber machen. Aber ein Beispiel, was hier sehr wichtig ist. Im Hebräischen gibt es ein Wort, das heißt Yarad. Und das heißt hinabkommen. Und obwohl das eigentlich erst heißt, dass jemand hinabkommt oder runtergeht, heißt es gleichzeitig auch fallen oder zu Fall bringen, manchmal sogar sterben. Dieses Wort kommt zweimal allein in diesem Vers vor. Und das hat immer eine enge Verbindung zu dem, was Jona tut. Jona flieht vor dem Herrn und geht hinab nach Jaffo. Man könnte jetzt auch ein bisschen unrund übersetzen und er fiel oder er starb. Ja? Er beginnt seine Flucht und fällt. Dann geht es weiter, er will nach Tarsis fliehen, findet das Schiff, will seine Flucht da fortsetzen. Jetzt ist er schon nach Jaffo gegangen, jetzt will er seine Flucht fortsetzen und trat hinein in das Schiff. Das ist das gleiche Wort. Und schon wieder, er setzt die Flucht fort und er fällt wieder ein Stück weiter. Er stirbt ein Stück weiter, könnte man sogar übersetzen. Und jeder Schritt, den Jona tut, zu fliehen, bringt ihn weiter zu Fall. Und jedes Mal, wenn dieses Wort auftaucht, ist Jona einen Schritt tiefer. Er geht an den Hafen, auch von Gad Hefer auf den Berg runter zum Hafen, auch einfach physikalisch runter, aber gleichzeitig fällt er in seinem Leben einfach ein Stück runter. Dann geht er in das Schiff rein. Dann in Vers 5 später steht, er ging hinab ins Schiff, um zu schlafen. Während oben der Sturm tobt und die ganze Besatzung um ihr Leben kämpft, Hauptsache er setzt seine Flucht fort und er geht hinab ins Schiff und fällt wieder ein Stückchen tiefer. Und dann kommt das letzte Mal, das vierte Mal vor, Spoiler, hat Sarah ja auch schon gesagt, der war jetzt im Bauch des Fisches nachher, und auch da wieder physikalisch, sehr tief im Meer, klar, aber auch am allertiefsten Punkt seines Lebens, weil er seine Hauptsache, seine Flucht fortsetzen wollte. Das heißt, Jonas Leben geht, nachdem er aus der Anwesenheit Gottes verschwinden will, einfach den Bach runter. Es geht abwärts. Ich hoffe, ich nehme da nicht zu viel von der nächsten Predigt vorweg, aber ich finde es an der Stelle sehr, sehr wichtig, dass wir uns das anschauen. Wir müssen unbedingt wissen, wenn wir vor Gott weglaufen, uns von Gott entfernen wollen, dann sind wir die Ersten, denen das schadet, weil wir nicht mehr in Gottes Anwesenheit sind. Und dann geht's bergab. Auch wenn es sich erstmal so anfühlt, als wird das Leben ein bisschen leichter. Und das zeigt die Geschichte von Jona, finde ich, inhaltlich sehr, sehr gut, aber auch sprachlich einfach perfekt, dass das der Fall ist. Jona läuft weg vor Gott. Am Ende ist aber erjenige der Dumme, der aus der Anwesenheit Gottes verschwindet. Als letztes, dritten Punkt, wollen wir uns noch anschauen, die Reaktion von Gott. Gott reagiert darauf. Und zwar lesen wir es in Vers 4. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Unwetter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und hier drin stecken zwei sehr wichtige Aspekte von Gottes Charakter, in dem, wie er reagiert. Erinnert euch kurz an meine Anfangsgeschichte von meiner Kindheit. Und ich vermute, diese zwei Aspekte, die hier von Gott rauskommen, können gerade die Eltern sehr gut nachvollziehen. Zuerst habe ich mich gefragt, warum macht Gott überhaupt noch irgendwas? Jona hat sich jetzt komplett abgewendet und ist seinen eigenen Weg gegangen. Also warum macht sich Gott überhaupt noch diese Mühe? Der könnte genauso einfach einen geeigneten, gehorsameren Menschen aus Israel holen und den zum Propheten machen und nach Ninive schicken. Warum macht er sich noch diese Mühe um diesen Sturkopf von Jona? Aber tatsächlich, diese Mühe macht er sich. Ich meine, warum würdet ihr als Eltern euren Kindern nachgehen, auch wenn sie keinen Bock mehr haben? Ich habe zwei Vermutungen, bin selber nicht Eltern, aber ich denke, diese zwei Vermutungen treffen vielleicht zu. Erstens, einfach weil ihr die Eltern seid, weil ihr wisst, was gerade gut ist, was gerade zu tun ist und das jetzt auch durchsetzen werdet, einfach weil ihr die Eltern seid. Und das Zweite ist, weil ihr eure Kinder einfach unglaublich lieb habt und es euch nicht gleichgültig ist. Ihr sagt nicht, ja, also jetzt ist mein Kind weggelaufen, naja, ich habe ja noch ein zweites. Kein Elternteil würde das sagen. Und genau so ist es bei Gott. Erstens, Gott hat einfach den Plan und diesen Plan wird er zum Ziel führen. Punkt. Weil er Gott ist und diesen Plan hat und weiß, dass dieser Plan gut ist. Und zweitens geht er seinen Kindern nach, weil er sie einfach unglaublich liebt und sie nicht gleichgültig sind. Ich weiß, ist euch eigentlich bewusst, wie weit Gott den Menschen nachgeht? Wir haben am Anfang festgestellt, wir stecken eigentlich mit den Leuten aus Ninive erstmal ziemlich tief unter einer Decke. Und was macht Gott? Der macht sich so klein, kommt zu den Menschen als Mensch, begibt sich in gewisser Weise auf eine Ebene und dann bringen die Menschen ihn auch noch um. Die Menschen, wegen denen er eigentlich gekommen ist. Und als Außenstehender, wenn es dabei einen Außenstehenden geben würde, der wird da wirklich sagen, bist du bekloppt? Also diesen Losern überhaupt noch irgendwas zu geben? Und Gott wird wahrscheinlich sagen, nee, ich bin nicht bekloppt, sondern voller Liebe für diese Menschen und dazu habe ich noch unglaublich viel Gnade und Geduld. Und das ist auch unser Glück, dass er das hat. So weit geht uns Gott nach. Wir haben das die letzten Sonntage gehört, wie weit das tatsächlich war, bis ans Kreuz. Ich weiß nicht, ist euch das bewusst, wie weit das ist? Also nicht nur im Kopf. Im Kopf habe ich das auch lange klar gehabt, aber habt ihr verstanden, wie weit das tatsächlich ist, obwohl die Menschen dauernd wieder weglaufen? Ich finde, dazu ist das Buch Jona ein extrem gutes Beispiel. Darin sehen wir das extrem gut. Gott nimmt nicht einfach den einfachsten Weg, sucht sich jemand anders, lässt Jona in Ruhe, sondern er geht ihm nach, weil er genau ihn gebrauchen will. Geht Jona nach und das Zweite ist, von Gottes Eigenschaften, Gott zeigt seine Macht dabei. Also geht Jona nach und investiert jetzt Zeit, ihn zurückzuholen, aber dabei zeigt er auch, dass er derjenige ist, der die Welt und das Universum gemacht hat. Und dass er immer noch die ganze Macht darüber hat. Also ich will nochmal kurz betonen an der Stelle, dass wir da auf keiner Seite vom Pferd runterfallen dürfen, wenn wir auf Gottes Reaktionen schauen. Also er ist Gott, der aus größerer Liebe, als wir uns jemals im Leben vorstellen können, den Menschen nachgeht und sie mit in seinen Plan reinnimmt, obwohl es ohne uns, tut mir leid, das zu sagen, deutlich einfacher wäre. Er könnte es einfach so machen, aber er nimmt uns mit rein. Aber gleichzeitig ist er jetzt kein Taschengott, den ich raushole, wenn ich ein bisschen Liebe brauche und den dann wieder wegstecke. Sondern er ist gleichzeitig auch ein gewaltiger und mächtiger Gott, der das auch zeigt. Zum Beispiel wie bei Jona durch diesen lebensbedrohlichen Sturm. Und das dürfen wir beides nicht vergessen. Also wir lernen im Buch Jona einiges über Gott, über das Handeln von Gott, gegenüber seinen Kindern, gegenüber Menschen, die vor ihm weglaufen oder gar nichts von ihm wissen wollen, oder sogar über Menschen, die sich zu ihm bekehren. Davon in der nächsten Predigt ein bisschen mehr. Und ich will am Ende nochmal zusammenfassen, was wir in diesen vier Versen alles gesehen haben. Gott gibt Jona einen Auftrag. Jona soll losgehen, er soll Sündern predigen, ihren Untergang predigen und ihr Verhalten vor Augen führen und dabei in eine ziemlich unbequeme Situation gehen. Jona läuft weg, Vielleicht können wir sogar nachvollziehen, warum er wegläuft. Aber das Problem ist, Jona verlässt die Anwesenheit Gottes. Und damit folgt, dass sein Leben abwärts geht. Aber Gott reagiert. Tatsächlich, Gott geht Jona nach, weil er einfach Liebe und Geduld hat, die wir nicht verstehen können. Und gleichzeitig zeigt er seine Macht und er zeigt, dass Weglaufen absolut keine Option ist. Fragen euch, wie reagieren wir drauf? In der nächsten Situation, wo wir vielleicht die Bibel aufschlagen und merken, so und so hat Gott sich das gewünscht und wir ehrlich lesen und vielleicht gleichzeitig denken, boah, kein Bock. Wie reagieren wir in dem Moment? Mit der Frage entlasse ich euch und ich möchte noch zum Abschluss beten. Gott, ich bin so dankbar, dass wir einfach die Bibel aufschlagen können und Geschichten lesen, die uns so viel über dich zeigen. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir lesen können, dass du uns nachgehst. Und ich danke dir dafür, dass du gleichzeitig immer wieder zeigst, wie mächtig du bist, wie groß du bist und dass, ja, Weglaufen bei dir überhaupt keine Option ist. Und ich bitte dich, dass du ja weiter Geduld mit uns hast. Ich weiß, dass du die leider brauchen wirst. Und ja, danke dir, dass du sie tatsächlich hast. Bitte hilf uns genau in diesen Situationen, wo wir sagen, ey, kein Bock. Geh da mit uns bitte und ja, Gnade mit uns da. Amen.